Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Die Landwirtschaft ist gleichzeitig Opfer als auch Mitverursacher des Klimawandels. Das kann man am Beispiel des Mais gut erläutern. Bei der Produktion dieses schnell wachsenden Getreides wird unter anderem Stickstoffdünger gebraucht. Doch die Pflanzen können den Dünger nicht mehr in der Menge aufnehmen, wie sie ad hoc auf die Felder gebracht wird. Und bei diesem übermäßigen Einsatz wird vor allem Lachgas freigesetzt. Ein erheblich stärkeres Treibhausgas als Kohlenstoffdioxid, das den Klimawandel noch weiter antreibt. Auf der anderen Seite benötigt Mais sehr viel Wasser, um zu gedeihen. Doch das Wasser steht im Zuge des Klimawandels in den gemäßigten Breiten auch nicht mehr ausreichend oder regelmäßig zur Verfügung. Davon ist zum Beispiel Brandenburg stark betroffen. Die Landwirtschaft kann also Opfer und Täter zugleich sein. Welche Rolle die Landnutzungssysteme beim Klimawandel spielen und welche Einsparpotenziale dort gehoben werden könnten, wurde im neuen Teilbericht des Weltklimarates beschrieben. Ich habe kurz vor der Sendung mit Alexander Popp vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung gesprochen und er leitet dort die Forschungsgruppe zum Landnutzungsmanagement. Er ist auch Leitautor des IPCC-Berichtes. Zur Einordnung wollte ich erst einmal wissen, in welchen Bereichen der Landwirtschaft klimarelevante Gase entstehen und ausgestoßen werden.
Der sogenannte Landnutzungssektor, zu dem die Landwirtschaft, aber auch die Forstwirtschaft als die großen Spieler zählen, der ist global für in etwa ein Fünftel, etwa 20% der vom Menschen verursachten Treibhausgasemissionen verantwortlich. Er ist also im Endeffekt ein bedeutendes Teil des Problems. Man muss hier unterscheiden, grob unterscheiden zwischen Treibhausgasemissionen, die aufgrund von Landnutzungsveränderungen stattfinden. Das heißt, kohlenstoffreiche Vegetationsarten wie Wälder oder auch Moore in der Vegetation, aber auch in den Böden, werden umgewandelt in zum Beispiel landwirtschaftliche Nutzflächen, die einen viel geringeren Kohlenstoffgehalt besitzen pro Fläche. Durch diese Umwandlung werden dann eben die in der Vegetation in den Böden befindlichen Kohlenstoff in Kohlendioxid umgewandelt und das befeuert sozusagen das Treibhaus und somit das Klima. Auf der anderen Seite wird durch die landwirtschaftliche Produktion aber auch die sogenannten Nicht-CO2-Gase, das ist Methan, das ist Lachgas, produziert. Dies passiert durch die Verdauung der Wiederkäuer in deren Mägen, durch das Rülpsen und Pupsen dieser Tiere. Das findet aber auch durch den Reisanbau statt oder auch durch die Anwendung von Düngemitteln.
Das eine ist ja der Reisanbau. Können Sie es auch runterbrechen auf die deutschen Emissionen?
Ja, in Deutschland sind die Zahlen etwas geringer für den landwirtschaftlichen Sektor. Das heißt, in etwa 8% der vom Menschen verursachten Treibhausgasemissionen in Deutschland kommen aus der landwirtschaftlichen Produktion. Man muss aber auch sagen, dass gerade in Bezug auf die Nicht-CO2-Emissionen etwa 60% der Methanemissionen und 80% der Lachgasemissionen in Deutschland aus der Landwirtschaft stammen. Wenn man das jetzt sozusagen auf die Produktionstypen runterbricht, dann ist aber auch zu erkennen, dass besonders die Tierhaltung 40% der deutschen Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft erzeugen und ein anderer großer Anteil, die Düngung, weitere 40%, hängen aber auch stark mit der tierischen Produktion zusammen, weil eben die Futtermittel für die Tröge, für die Tiere eben auch den großen Anteil an Lachgasemissionen generieren. Was man auch nicht vergessen darf, in unserem Konsum von landwirtschaftlichen Gütern stecken natürlich auch Emissionen, die woanders generiert werden, indem wir eben Güter, das heißt Futtermittel oder eben landwirtschaftliche Güter, die wir direkt konsumieren, woanders produziert werden und da zum Beispiel auch vom Verlust von Regenwäldern beitragen.
Sie denken ja zum Beispiel an die Sojamittelproduktion in Gebieten des tropischen Regenwaldes, die dann hier, also das Soja, das dann hier zur Mästung von Schweinen eingesetzt wird.
Genau, das ist eine Möglichkeit, aber auch wenn man an zum Beispiel das Palmöl aus Indonesien denkt, wo eben auch viele Moore sind, aber auch eben tropische Wälder, das wäre das zweite prominente Beispiel, was hier zu nennen wäre.
Also man muss diese Nahrungssysteme bei der Berechnung von Methan- oder CO2-Emissionen immer ganzheitlich betrachten.
Ja, das ist dringend nötig, einmal sozusagen, auch wenn man lokal denkt, den globalen Kontext mit einbeziehen. Auf der anderen Seite hört natürlich das, was wir auf dem Teller haben, wird nicht direkt nur auf dem Feld produziert, sondern gibt es auch Vorproduktion. Das heißt, die Düngemittel, die wir brauchen, um dann eben auch die Feldfrüchte produzieren zu können, die Herstellung dieser Düngemittel ist auch wieder sehr energieintensiv. Das wird aber anderen Sektoren zugerechnet und nicht dem landwirtschaftlichen, dem Landnutzungssektor. Auf der anderen Seite Kühlketten, Transportketten, die dann am Schluss tatsächlich vom Supermarkt oder zum Supermarkt eben auch energieintensiv sind, die muss man am Schluss auch auf unseren Konsum von Lebensmitteln mit aufschlagen. Und wenn man all das mit einbezieht, dann wird die Zahl von 20% der Landnutzungssektor hin zu in etwa ein Drittel, wenn nicht sogar noch höher, dem Nahrungsmittelsektor zugeschrieben, als Anteil der vom Menschen verursachten Emissionen.
Wie viel CO2, Methan, Lachgas und so weiter, Einsparpotenziale könnten denn im Bereich der Landwirtschaft gehoben werden?
Das hängt natürlich immer ein bisschen von den Begleitumständen ab. Das heißt davon, was wir tatsächlich konsumieren und inwieweit tatsächlich auch der technologische Fortschritt und auch die begleitenden Politikmaßnahmen, die darf man in der Diskussion ja gar nicht vergessen. Es muss auch der Rahmen gesetzt werden, damit solch ein Klimaschutz auf der Landnutzungsebene stattfinden kann, garantiert ist. Aber wenn man das alles mal einbeziehen würde, dann reden wir von einem ökonomischen Potenzial, nicht von einem technischen, sondern von einem ökonomisch realisierbaren Potenzial mit den höchsten Tragweite wahrscheinlich für den Schutz, das verbesserte Management oder auch sozusagen der Wiederherstellung von Wäldern und anderen kohlenstoffintensiven Ökosystemen. Da ist zum Beispiel die Vermeidung von tropischer Entwaldung ein ganz wichtiges Triebfeder. Auf der anderen Seite ist aber auch sozusagen ein verbessertes landwirtschaftliches Management, zum Beispiel Erhöhung der Stickstoffeffizienz, ein ganz wichtiger Faktor in der deutschen Landwirtschaftspolitik, von großer Bedeutung an zweiter Stelle zu nennen. An dritter Stelle ist aber auch die Veränderung unseres Konsumverhaltens zu nennen, weil dann insgesamt weniger und weniger Ressourcenintensives produziert werden muss, wenn wir uns eben sozusagen unsere Proteine aus anderen Quellen als aus tierischen Produkten holen. Und hier ist ganz wichtig zu sagen, es geht nicht um einen totalen Verzicht, es geht einfach um eine Rückkehr zum Sonntagsbraten.
Welche Ernährungsweise, Sie sprechen es ja schon eigentlich an mit dem Sonntagsbraten, hätte denn den größten Effekt bei der Reduktion von Treibhausgasen?
Wenn wir auf tierische Produkte, und hier ist wirklich wichtig zu sagen, dass man sich nicht nur auf Fleisch bezieht, sondern auch auf Butter, auf Milch und dann auch am stärksten auf das Fleisch von Wiederkäuern, die eben dann diese Methanemissionen aus ihren Pansen produzieren, dann, wenn man da eben eine Reduzierung anstreben würde, dann wäre das auf jeden Fall am freundlichsten für das Klima, aber eben nicht nur für das Klima, auch für die Biodiversität, für die Landschaft generell, für die Landnutzung generell, aber eben auch für die individuelle Gesundheit. Das ist hier ganz wichtig zu erwähnen. Das sind Klimaschutzmaßnahmen, die zu sehr geringen Kosten auftreten würden, also gesamtgesellschaftlich zu sehen, und eben auch einen Vorteil direkt für das Individuum haben, nämlich für die individuelle Gesundheit.
In diesem dritten Teil des IPCC-Berichtes wurden ja die Möglichkeiten aufgezeigt, wie man die CO2-Emissionen reduzieren kann, auch die Technologien. Welche Möglichkeiten gibt es denn im Bereich der Landwirtschaft, um Senken zu schaffen?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Ich will noch mal ganz kurz den groben Rahmen schlagen, weil was man sieht, wir haben über das Problem geredet von der Landwirtschaft als Klimaverursacher oder Klimaveränderungsverursacher. Die Landwirtschaft kann aber auch wirklich groß zur Lösung des Problems beitragen. Es gibt drei große Möglichkeiten. Das eine ist, darüber haben wir gerade geredet, die Emissionsreduktion in der Produktionsebene, in der Verhaltensebene. Die zweite Möglichkeit ist eben, worauf Sie gerade zu sprechen gekommen sind, dass man die Landnutzung senken, die wir ja heute schon haben, das heißt in der Vegetation, in den Böden wird Kohlenstoff gespeichert, dass man das durch gezielte Maßnahmen erhöht. Die Wiedervernetzung der Moore, am besten die Wiederaufforstung von verschwundenen Wäldern, das sind so die beiden Hauptaspekte, auf die man sich hier beziehen kann. Man muss nur immer aufpassen, dass das auch im Zusammenspiel mit anderen Nachhaltigkeitszielen stattfindet. Wenn man jetzt tatsächlich derartig große Flächen, wie es in manchen Szenarien vorgeschlagen wird, für zum Beispiel Aufforstung verwendet, muss man schauen, dass es in einer Art und Weise geschieht, wo es eben auch biodiversitätsfreundlich ist und nicht nur im Rahmen von schnell wachsenden Plantagen. Auf der anderen Seite muss man aufpassen, dass nicht Flächenkonkurrenz nicht allzu groß wird und somit die Nahrungsmittelpreise negativ beeinflusst werden. Meine allerletzte Message, die ich hier für den Landnutzungssektor sagen möchte, die Landnutzung kann wirklich ein wichtiges Teil zur Lösung des Problems beitragen. Ganz wichtig ist aber, dass es die Gesamtmaßnahmen nicht ersetzen kann. Das heißt, wir müssen wirklich schnell mit den Emissionen runter, um der Landwirtschaft nicht zu schaden, indem wir den Klimawandel antreiben und dem landwirtschaftlichen Sektor auch nicht so sehr schaden, dass später, das heißt zur Mitte des Jahrhunderts, dann tatsächlich diese Kohlenstoffspeicherungsmaßnahmen in einem Maße angetrieben werden müssen, die dem Landnutzungssektor und auch der Nahrungsmittelproduktion dann am Schluss schaden.
Über die Einsparpotenziale von Treibhausgasen in der Land- und Forstwirtschaft sprach ich mit Alexander Popp vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung.